Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Ja, Lehrkräfte und Rotstift, das gehört für viele untrennbar zusammen. Aber dass Leistungsleistung weit mehr heißt, als nur Klassenarbeiten zu korrigieren, erfahren wir heute in unserem Podcast zur Ausgabe Schülerleistungen messen und bewerten von Biologie 5 bis 10. Ich freue mich heute Dr. Thomas Gerl, Lehrer für Biologie und Chemie und assoziierter Mitarbeiter am Lehrstuhl für Biologiedidaktik der LMU München begrüßen zu dürfen.
Ja, ich freue mich mal wieder in dem Podcast vom Friedrich Verlag dabei sein zu dürfen.
Eure neue Ausgabe von Biologie 5 bis 10 Schülerleistung messen und bewerten befasst sich, wie der Titel ja schon sagt, mit Prüfungsformaten. Wieso sollten wir denn überhaupt über alternative Prüfungsformate nachdenken?
Naja, also ich meine, Prüfungen sind einfach ein ganz wichtiger Teil des Schullebens. Ist vielleicht für mich als Biologielehrkraft und für alle anderen auch nicht der schönste Teil des Schullebens, weil wir den Kindern ja gern was beibringen. Aber es ist natürlich irgendwie schon auch gesellschaftliche Aufgabe der Lehrkräfte, die Kinder einzuschätzen und ihre Leistungsfähigkeit halt zu beurteilen. Ob das jetzt aber immer in so diesen klassischen Formaten sein muss, Stehgreifaufgabe, Schulaufgabe, Ausfragen und Co., oder ob da jetzt nicht vielleicht mal das eine oder andere zusätzlich möglich wäre, da haben wir uns Gedanken gemacht und halt in der Zeitschrift, in der neuen Ausgabe der Leistungsmessung bewerten und beurteilen, zum Titel hat, naja, ob was es da geben könnte.
Ich habe eure Ausgabe gelesen und bei einem Artikel musste ich direkt an diesen berühmten Cartoon denken, den vielleicht viele auch in ihrer Ausbildung mal kennengelernt haben. Ein Affe, ein Elefant oder ein Fisch steht vor einem Baum und der Prüfer sagt: Für eine faire Prüfung haben Sie alle dieselbe Aufgabe, klettern Sie auf den Baum. Tests haben ja meistens einheitliche Fragen, um SchülerInnen fair zu bewerten. Würdest du sagen, das stimmt so oder muss man vielleicht auch da mal was neu denken?
Ja, also bei Prüfungsformaten ist natürlich das Thema Gerechtigkeit was ganz Wichtiges. Ja? Und was ist jetzt gerecht? Gerecht ist eine ja, philosophische beinahe Herangehensweise, die in der Schule aber irgendwie durchaus einen Platz hat, weil wenn man sich so überlegt, ich habe zum Beispiel gymnasiale Schüler, die streben alle den gleichen Schulabschluss an. Für die ist das Format, alle kriegen die gleiche Prüfungsaufgabe, weil sie ja alles gleiche Ziel haben, irgendwie gerecht. Dann gibt's aber natürlich ganz andere Schulformen, ich sage jetzt mal Gesamtschule, wo in derselben Klasse sehr unterschiedliche Lernvoraussetzungen sind. Und da wäre es natürlich total ungerecht, wenn die unterschiedlich leistungsstarken Schüler die gleichen Prüfungsfragen bekommen können. Deswegen haben wir uns für beide Formate Gedanken gemacht. Und es gibt zum Beispiel in der Zeitschrift, in dieser Ausgabe, Artikel, die sich da mit beschäftigen, einzelne Differenzierungsstufen ab der 5., 6. Klasse einzuführen, damit die Schülerinnen und Schüler sozusagen einfach auf Probe mal ihr Anforderungsniveau auch selber wählen können. Ja? Und das finde ich eigentlich einen sehr gewinnbringenden Ansatz, nicht nur in der Gesamtschule, sondern tatsächlich auch vielleicht in so Schulen wie Realschule, Gymnasium, wo alle das gleiche Bildungsziel haben.
Weil ihr schreibt in eurer Aufgabe so ein bisschen, es geht ja auch nicht nur letztendlich um das, was rauskommt, um die Noten, sondern es geht ja auch so um diese Fähigkeit, überhaupt zu lernen, wo stehe ich denn und sich selbst einzuschätzen.
Ja, also dieser Reflexionsgedanke, der im Kopf der Schülerinnen und Schüler entstehen muss, im Lauf ihrer Entwicklung, der ist, finde ich, schon ganz wichtig. Und da helfen Leistungsmessungen schon. Und tatsächlich helfen sie irgendwie natürlich auch, wenn man mit den Eltern in Kontakt treten möchte, dass die Eltern auch irgendwie wissen, was die Anforderungen an ihre Kinder sind. Das spart nicht nur den Lehrkräften, vielleicht auch den Schulleitungen viel Ärger, wenn jetzt dieses Verhältnis zwischen den Eltern von vornherein klar ist und die auch wissen, was die Anforderungen an die Kinder sind.
Ja, aber es tut auch viel für Selbstbewusstsein, wenn man dann auch mal Erfolgserlebnis hat und nicht immer denkt, ich bin schlecht, sondern ich bin immerhin gut auf dem Leistungsniveau und das schafft mir auch Anreize. Vielleicht nächstes Mal kann ich auch auf dem nächsten Leistungsniveau gut sein.
Ganz genau. Also ich habe einen sehr hochverehrten Professor in der Uni gehabt, also nicht in der Schule, aber der hat es eigentlich total auf den Punkt gebracht. Der hat mich in einer Prüfung, meinem ersten Staatsexamen, weiß ich noch ganz genau, in Botanik, das ging los mit: Herr Gerl, ich will bei Ihnen prüfen, was Sie können und nicht, was Sie nicht können, weil das, was Sie nicht können, ist ganz leicht zu prüfen. Wir wollen wissen, wo Sie sind, und da sind eben solche Differenzierungsaufgaben wichtig, damit jeder sich selber einschätzen kann, wo stehe ich denn gerade, wo sind meine Stärken und wo sind vielleicht auch meine Herausforderungen. Also Differenzierung ist schon wichtig. Letzten Endes muss aber natürlich am Ende von einer Schulkarriere, wenn ich jetzt einen gemeinsamen Schulabschluss anstrebe, dann ist es natürlich auch gerecht, wenn da die den gleichen Abschluss anstreben, auch die gleichen Fragen kriegen. Also das ist zweischneidiges Schwert, diese Gerechtigkeit im Prüfungsalltag.
Das sind wir bei dem Thema differenzierte Aufgabe immer so ein bisschen beim klassischen Test. Aber in eurer Ausgabe geht es ja auch nicht nur um den klassischen Test, sondern da stellt ihr auch einige kreative Formate vor. Was gibt es denn da noch für alternative Möglichkeiten?
Ja, da gibt es ganz, ganz viele. Und das Schöne ist ja, dass uns eigentlich, uns Lehrkräften da sehr viel Freiheit gewährt wird, wie wir das machen können. Also ich bin ja an einem bayerischen Gymnasium tätig. Die gelten ja jetzt so ein bisschen als konservativ und ein bisschen, naja, kann sich ja jeder vorstellen. Aber selbst am bayerischen Gymnasium kann man total kreative Prüfungsformate machen. Also ich habe zum Beispiel in einem Beitrag für die Zeitschrift diese Ausgabe einen Text geschrieben, der sich darum dreht, wo die Kinder einen biologischen Inhalt, also die Informationsübertragung an einer Synapse, als kreativen Video-Stop-Motion-Beitrag leisten und eben das als Leistungsmessung herangezogen. Das ist nicht ohne Hürden, es ist möglich, aber da ist auch so ein bisschen in dem Artikel leicht augenzwinkernd beschrieben, dass manches scheitert, manches gut gelingt, wie es halt in der Schule immer so ist. Und das Motto muss halt da sein, wenn es vielleicht mal nicht ganz so optimal ist, dass man es halt einfach nicht aufgibt, sondern wenn man vielleicht mal gescheitert ist, das nächste Mal auch besser scheitert.
Das ist ein kleines Beispiel dafür, wie kann so eine Hürde oder so ein Scheitern aussehen?
Naja, also bei meinem konkreten Fall war es halt so, dass die Lernenden die biologischen Fachinhalte einerseits rüberbringen sollten und andererseits natürlich ein kreative Videoformatform wählen mussten. So, ich habe mir jetzt innerlich gedacht, dass der Biologieinhalt im Vordergrund steht, weil ich ja Biolehrer bin und nicht Mediendesignlehrer. Die Schülerinnen und Schüler haben aber das ganz anders gesehen. Die hatten sehr viel Freude am Mediendesign. Ich habe also wunderbar sehr schöne mediendesignte Videos gekriegt, tolle Audiospuren, schöne Bilder. Aber beim biologischen Fachinhalt hat es dann so ein bisschen gekrankt in manchen Fällen. Und das hat mich so in auch Beurteilungsnöte gebracht, weil ich ja Bio-Note vergeben muss. Und wieder dieser Prozess, wie ich das versucht habe abzubilden und wie ich es vielleicht das nächste Mal auch machen würde, das steht in dem Artikel drin, der in der neuen Ausgabe zu lesen ist.
Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe mal ein Video erstellen lassen zu Mitose. Und am Ende hatte ich auch wunderschön epische Titel, die eingeflogen sind und Überleitung und alles. Und dann war das große Problem, am Ende wollten wir abstimmen, welches Video denn das Beste ist. Und natürlich wurde für das Video, das am besten aussah, abgestimmt und nicht unbedingt für das, das inhaltlich am besten war. Ja. Weil wir hatten manche Leute, die haben es ganz klassisch wirklich auf Papier gelegt und manche, die haben es dann irgendwie noch digital in PowerPoint. Das sah natürlich schöner aus. Aber ich war das andere Video inhaltlich und fachlich, das halt einfach nur dieses Papiermodell hatte, wesentlich besser. Habt ihr denn da auch in eurer Ausgabe was dazu? Wie kann ich das dann am Ende wirklich gut bewerten?
Also meine persönliche Lösung, also da bin ich jetzt einfach bayerischer Biologie-Gymnasiallehrer, war dann, ich habe tatsächlich den Fachinhalt in den Vordergrund gestellt und nicht so die optischen Sachen. Und habe das tatsächlich auch gar nicht zur Notenfindung herangezogen, weil ich vielleicht dann insgesamt zu dem nicht gerecht geworden wäre. Das sind wir wieder bei der Gerechtigkeit, ne? Weil die haben ja sehr viel Mühe reingesteckt, aber ich hatte einfach am Anfang nicht genau genug die Beurteilungskriterien vorgestellt und deswegen gibt es in dem Artikel auch Beurteilungskriterien, wie ich das nächste Mal machen würde. Ja? Aber im konkreten Fall muss ich jetzt für mich, für meinen persönlichen Lehrerleben sagen, dass ich jetzt schon als Biologielehrer in erster Linie die Biologieinhalte bewerten möchte und erst in zweiter Linie so kreative Prozesse. Obwohl das natürlich auch unglaublich wichtig ist und man die Schüler von einer ganz neuen Seite auch kennenlernt und sieht, Mensch, wow, der kann ja super zeichnen oder die hat ja ein krasses schauspielerisches Talent oder so, ja. Und das fand ich sehr wertvoll als Lehrer, aber für die Notenfindung war es jetzt in meinem konkreten Fall eher schwierig. Aber es gibt auch einen Lösungsvorschlag, wie das dann aussehen könnte, kann man nachlesen.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Stichpunkt, die Transparenz. Weil ich glaube, wenn der Schüler von vornherein klar ist, okay, es kommt gar nicht darauf an, wie es aussieht, dann arbeitet es ja auch nochmal ganz anders darauf hin. Ich habe schon überlegt, wenn ich das nochmal machen würde, ich würde wahrscheinlich einfach sagen, die Note gibt's für das, was inhaltlich drin ist, aber das schönste Video kann ja irgendwie ein Schokoriegel oder sowas gewinnen, damit man das auch immer noch informell würdigt. Weil es ist ja schön, wenn sie sich eigentlich so viel Zeit investieren, weil sie sich dafür begeistern. Aber
genau.
Man darf halt das Ziel nicht aus den Augen verlieren.
Genau, und das kann ich jetzt echt nur unterstreichen. Also ich habe ja dann, also um das jetzt noch auszuführen, ich habe ja dann gesagt, okay, das Video zählt nicht, weil wir müssen eine Bio-Note machen. Und habe dann als böser bayerischer Biolehrer stattdessen, ich wollte ja eine Note haben, ja, eine ganz klassische Stehgreifaufgabe geschrieben, die super ausgefallen ist, ohne dass die jetzt quasi was gelernt haben, weil die war gar nicht drauf vorbereitet. Ne? Also dieses Video machen, das war eine super Lerngelegenheit und die haben echt viel dabei gelernt, mehr als wenn ich gesagt hätte, die müssen es auswendig lernen oder so. Deswegen war das schon super, das war gut. Wie gesagt, man muss vorher mit den Bewertungskriterien ein bisschen transparenter werden, als ich es gewesen bin.
Jetzt waren wir ja schon so ein bisschen bei dem Thema Fachinhalt, aber natürlich, wie auch in eurer Ausgabe von Biologie 5-10 Leistungsmesser beschrieben ist, geht ja in Biologie nicht nur um Fachwissen, Fachbegriffe, Fachinhalte, sondern natürlich auch um die Kompetenzentwicklung. Wie kann man denn die messen?
Also das halte ich auch für ein ganz wichtiges Thema. Ich bin jetzt seit 25 Jahren Lehrer und in diesen also das ist schon ganz schön lang. Also gut, dass mich niemand sehen kann, bin schon in eherner Graut, ja. Aber diese lange Zeit, in dieser langen Zeit hat sich eigentlich viele Jahre gar nichts getan und in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, 10 Jahren oder so, kam diese Kompetenzentwicklung in die Klassenzimmer und die ist inzwischen heimisch in den Klassenzimmern, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen, also eigentlich alle Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, unterrichten kompetenzorientiert. Aber geprüft wird so wie nicht 2000, als ich angefangen habe, sondern eigentlich so wie 1988, als ich noch in die Schule gegangen bin. Und wahrscheinlich auch so wie 1956, als meine damaligen Lehrer in die Schule gegangen sind. Da hat sich sehr wenig getan. Und deswegen ist es schon auch ein Plädoyer, mal darüber nachzudenken, wie gesagt, die rechtlichen Freiheiten gibt's, auch Sachen abzudecken, die jenseits von Fachwissen sind, ja, sondern kompetenzorientierte Prüfungsformate sind, zum Beispiel eben auch in Projekten. Also wir haben einen Artikel geschrieben, wo ein sehr umfangreiches, also langdauerndes Projekt vorgestellt wird, was ökologisches, mit hohem Freilandanteil, sehr viel freien Arbeitsphasen und auch das kann man natürlich zur Beurteilung heranziehen. Und da werden dann auch Kompetenzen abgebildet, die Schülerinnen und Schüler hoffentlich in ihrer Schulkarriere aufbauen.
Also ein Beispiel, was für eine Kompetenz sehen wir denn in diesem Projekt?
Naja, also die Schülerinnen und Schüler bei diesem Projekt müssen zum Beispiel ihre Freilandarbeiten dokumentieren. Ja, also sie gehen raus und dann gilt es jetzt schon mal, ein geeignetes Format zu finden. Das ist jetzt natürlich nichts für die 5. Klasse, sondern das betrifft jetzt eher so die 9., 10. Jahrgangsstufe, wo man eben guckt, ja, wie soll man denn jetzt Untersuchungsergebnisse den anderen auch vorstellen zum Beispiel? Ja, was verwendet man da für Medien? Was können wir da benutzen? Das ist eine wichtige Sache. Eine zweite wichtige Sache ist natürlich auch die Datenerhebung selber. Was will man denn eigentlich untersuchen? Also welche Tier- und Pflanzenarten kommen überhaupt vor und so weiter? Da kann man ja inzwischen ganz viele Methoden auch benutzen, die über das klassische Bilderbuch hinausgehen und so. Also wir haben in all diesen Projekten sehr viele Möglichkeiten, die Schülerinnen und Schüler, also die Leistungen der Schülerinnen und Schüler zusätzlich zu ihrem Fachwissen zu beurteilen und das natürlich auch in Form von Noten umzusetzen, die halt die Gesellschaft von uns auch verlangt.
Also wir haben gesehen, es ist ein super vielseitiges Thema und wirklich mehr als nur Tests, wenn man mal ein bisschen weiterdenkt. Und können jetzt so ein bisschen zum Abschluss festhalten, es ist wichtig, SchülerInnen früh an alternative Prüfungsformate wie das Lernen mit Differenzierungsniveaus heranzuführen, da zum Beispiel auch die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung erstmal entwickelt werden muss. Es lohnt sich aber, neue Prüfungsformate auszuprobieren. Und auch wenn mal etwas nicht klappt, ist das eine Gelegenheit, dazu zu lernen und das Format zu verbessern. Und dabei sollte der Fokus natürlich nicht nur auf dem Fachwissen liegen, sondern auch auf der Kompetenzentwicklung. Auch dafür muss man sich natürlich gute Bewertungskriterien überlegen und diese den SchülerInnen vorher mitteilen, damit ihnen auch klar ist, was zu tun ist und ein paar Ideen dafür, wie solche Prüfungsformate aussehen können, wie man das Ganze beurteilen kann, gibt es in der neuen Ausgabe Biologie 5-10 Leistungsmessung. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.